Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Auf dem Bau, im Schlachthof und im Haushalt, das sind typische Bereiche, in denen Beschäftigte nicht immer angemeldet arbeiten oder wo der Mindestlohn unterschritten wird. Kontrollieren soll das eine Spezialeinheit beim Zoll. Doch mal wieder zeigt sich, besonders schlagkräftig ist sie nicht. Und das weiß auch die Behörde selbst. Dazu der Arbeitssoziologe Bosch.
Ja, das ist eine schockierende Aussage. Wenn die im Zoll selber getroffen worden ist, dann kennt man das Problem. Nach außen wurde sowas nie gesagt. Und die Prüfeffizienz ist als gering zu beurteilen. Also vernichtende Urteile.
Mehr zum schwierigen Kampf gegen illegale Beschäftigung bis 14 Uhr in Wirtschaft am Mittag. Außerdem Aktionärsschützer fordern den Wirecard-Rauswurf aus dem DAX. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Es war ein Urteil mit Signalwirkung. Das Bundesverfassungsgericht stuft das Anleihekaufprogramm der EZB aus dem Jahr 2015 als teilweise verfassungswidrig ein. Die EZB müsse darlegen, dass das Programm verhältnismäßig sei, sonst dürfe die Bundesbank sich nicht mehr daran beteiligen. Jetzt reagiert die Europäische Zentralbank und darüber kann ich mit Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Ab heute können sich Bundestagsabgeordnete die Dokumente ansehen, die die EZB bereitstellt. Lassen sich denn damit jetzt wesentlich Fragen beantworten?
Naja, das wird man erst dann sehen, wenn die Abgeordneten sie gesehen haben. Dann werden wir ja Stellungnahmen bekommen. Diese Dokumente der EZB liegen jetzt in der Geheimschutzstelle des Bundestages aus. Sie sind zum Teil als vertraulich, zum Teil aber tatsächlich als geheim eingestuft. Das heißt, da darf dann auch danach nicht öffentlich darüber gesprochen werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja verlangt, dass die EZB ihre Abwägungen deutlich macht, die sie getroffen hat, um das umstrittene Anleihekaufprogramm durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hatte dabei eine Offenlegung von Abwägungen nicht nur mit Blick auf die Geldpolitik im engeren Sinne gefordert, sondern mit Blick auf weitreichende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen dieser Anleihekaufprogramme. Das wollte das Bundesverfassungsgericht wissen. Das Bundesverfassungsgericht wollte gewährleistet wissen, dass auch das deutsche Parlament mit seiner Haushaltshoheit diese Abwägungen kennt und dann entscheiden kann, ob deutsche Staatsorgane, also auch die Bundesbank, an solchen Anleihekaufprogrammen in Zukunft mitwirken kann. Aber zu welchem Ergebnis die Abgeordneten dann kommen, das werden wir erst in den nächsten Tagen erfahren.
Jetzt ist interessant in diesem Zusammenhang, dass sich Verfassungsrechtler Peter Huber heute in der FAZ äußert, in einem Interview und nochmal nachlegt und auch seine Unzufriedenheit mit der Europäischen Zentralbank zum Ausdruck bringt. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, das ist in der Tat bemerkenswert. Das ist auch ungewöhnlich. Man muss wissen, Peter Huber ist der Berichterstatter des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, der Richter, der im zweiten Senat für die Vorbereitung und Organisation dieses Verfahrens zuständig war, dem auch ein maßgeblicher Einfluss auf dieses Urteil, auf seine Begründung nachgesagt wird, sicherlich aus guten Gründen. Er äußert sich jetzt nicht zum ersten Mal nach der Verkündung des Urteils in einem Interview. Auch in der FAZ hat er sich unmittelbar nach der Verkündung schon dazu geäußert, hat die Kritik an der Entscheidung zurückgewiesen, hat sie nochmal begründet. Aber jetzt greift sozusagen ein Verfassungsgerichter zum Mittel des Interviews, um in einem nachwirkenden Prozess sozusagen live das nochmal zu kommentieren und, wenn man so will, richterliche Hinweise zu geben. Anders kann man das wahrscheinlich kaum verstehen. Da wird natürlich auch gefragt, reicht das nun, um die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen, dass die EZB da Akten zur Verfügung stellt? Und er sagt, das können wir letztlich nur dann entscheiden, wenn wir nochmals angerufen werden. Das heißt, es müsste nochmal einen Kläger geben, der jetzt das Bundesverfassungsgericht anruft mit der Begründung, das reiche eben nicht. Man habe den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts mit dieser Aktenüberstellung nicht Genüge getan. Dann würde das Bundesverfassungsgericht nochmal prüfen. Andernfalls, so sagt Peter Huber das in dem Interview, sind wir raus. Und wenn man so will, kann man das natürlich als einen Wink mit dem Zaunpfahl lesen, fast als eine Aufforderung, na, dann klag doch mal, damit wir eben nicht draußen sind.
Ach, da ist also noch viel Musik drin. Einordnung waren das von Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Der eine hat sich gestellt, der andere, der denkt wohl nicht daran. Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek will sich Medienberichten zufolge nun wohl doch nicht stellen, anders als ursprünglich angekündigt. Gegen Masalek werden verschiedene Vorwürfe erhoben im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal bei Wirecard. Der beschäftigt auch die Aufsicht und natürlich auch die Börse. Aktionärsschützerinnen und Schützer fordern nun, Wirecard müsse so schnell wie möglich aus dem DAX fliegen. Bianca von der Au berichtet.
Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger ist der Meinung, dass Wirecard dem Ansehen des DAX schadet. Ihr Vorsitzender Daniel Bauer sagt, so eine rasante Talfahrt des Aktienwerts wie bei Wirecard habe es noch nie gegeben und auch so einen Betrugsfall nicht. Daher müsse die Börse über ein Schnellverfahren nachdenken, um Wirecard aus dem deutschen Leitindex auszuschließen. Auch die Aktionärsschützer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sind der Ansicht, dass Wirecard nicht mehr in den Kreis der 30 wertvollsten börsennotierten Unternehmen gehört. Die deutsche Börse hingegen sieht im Fall Wirecard keinen akuten Handlungsbedarf. Sie will erst Anfang September turnusgemäß überprüfen, welche Unternehmen aus den Indizes aussteigen, weil sie die formalen Kriterien nicht mehr erfüllen. Nach Angaben eines Börsensprechers ist die geordnete Insolvenz eines Unternehmens kein Grund, einen außerplanmäßigen Wechsel aus dem DAX zu veranlassen. Wirecard ist jedoch das erste Unternehmen in der Geschichte, das als DAX-Mitglied Insolvenz angemeldet hat.
Noch aber ist also Wirecard im DAX gelistet und den hat heute für uns Claudia Werle in Frankfurt am Main an der Börse im Blick. Frau Werle, die Wirecard-Aktie, die ist heute deutlich im Plus. Wird die Aktie jetzt zum Zockerpapier?
Das ist sie schon längst. Kursgewinne von 120, 130, 140 Prozent an einem einzigen Tag. Das erinnert wirklich an die Hochzeiten der Finanzkrise. Solche Kurssteigerungen sind weniger mit guten Nachrichten von Unternehmensseite zu erklären. Ganz im Gegenteil, sie sind Ausdruck dessen, dass eigentlich nur noch Spekulanten dabei sind. Zum Vergleich mit die Juni kosteten Wirecard-Aktien noch über 100 Euro. Heute sind es 3,40 Euro. Die Aufarbeitung des Skandals, die Suche nach dem oder nach den Schuldigen ist in vollem Gange. Die Aufsichtsbehörden geraten immer mehr unter Beschuss. Ich habe kurz vor der Sendung mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis gesprochen. Ja, und von ihm wollte ich zunächst wissen, hat denn beispielsweise die Aufsichtsbehörde BaFin unterschätzt, um welche Dimensionen es im Falle Wirecard geht? Und hier ist seine Antwort.
Die BaFin hat ganz sicherlich unterschätzt, um welche Dimension es bei Wirecard geht, denn sonst wäre sie früher eingeschritten. Sie hätte das auch tun können. Die Berichterstattung in der Financial Times war sehr fundiert, war sehr umfangreich. Und vor allem hat sie mit dem Verkauf der Leerverkäufe, also dieser Short-Spekulation, das Signal gegeben, dass sie auf der Seite von Wirecard steht und sich im Grunde gegen die Journalisten der Financial Times stellt, denen ja vorgeworfen würde, mit diesen Short-Verkäufern zu kooperieren. Die Staatsanwaltschaft München hat es ähnlich gemacht. Das hat Anlegern natürlich das Signal gesendet, bei Wirecard ist alles in Ordnung.
Gab es Fehler im Kontrollsystem?
Echte Fehler im Kontrollsystem der BaFin gab es wahrscheinlich nicht. Die BaFin ist ja vor allem für ein Unternehmen von Wirecard zuständig, nämlich die Wirecard Bank. Da gibt es keine Hinweise darauf, dass es Unregelmäßigkeiten gab bisher und die ist im Übrigen auch nicht vom Insolvenzverfahren betroffen. Natürlich muss Wirecard auch gucken, dass Unternehmen ihre Berichtspflicht einhalten. Allerdings, wenn die falsch berichten, ist es für die BaFin schwer, das zu widerlegen. Die Aufgabe hat der Wirtschaftsprüfer.
Kann sich BaFin-Chef Felix Hufeld halten?
Ich glaube nicht, dass Felix Hufeld über diese Affäre fällt. Er hat ja relativ schnell eingeräumt, sie hätten dort nicht optimal gearbeitet. Aber er wird wohl damit leben müssen, dass das Finanzministerium und Olaf Scholz ja ihm genauer auf die Finger schauen oder möglicherweise dort auch die Regelungen verschärfen.
Wie hat es Wirecard denn geschafft, Behörden und Wirtschaftsprüfer so lange, ja, kann man sagen, zu täuschen, systematisch zu täuschen?
Wie Wirecard das genau geschafft hat, das wird man erst wissen, wenn der Insolvenzverwalter das alles aufgearbeitet hat. Aber es scheint hier mit hoher krimineller Energie agiert worden zu sein. Und es ist eben so, in dem Moment, wo wirklich Unterlagen gefälscht werden, und darauf gibt es ja klare Hinweise, ist es sehr, sehr schwer für eine Behörde, aber auch für die Wirtschaftsprüfer, das so schnell zu widerlegen. Ich meine, jeder weiß, mit einem guten Grafikprogramm baut man heute einen Kontoauszug nach oder ein Zeugnis. Und dann müsste man ja eben immer an die Quelle gehen, was jetzt bei Wirecard zum Schluss dann passiert ist, weil man die philippinischen Banken, auf denen das Geld liegen sollte, diese 2 Milliarden, gefragt hat. Aber das macht man eben in der Regel nicht. Man nimmt einen Kontoauszug und wenn der authentisch aussieht, dann ist der die Bestätigung dafür, dass das Geld da liegt. Da muss man vielleicht gucken, dass man ja stärker prüft, ob Unterlagen tatsächlich authentisch sind.
Waren Anleger zu gierig? Wollten sie nicht hinschauen?
Gier frisst Hirn, heißt es immer so schön. Und das war sicherlich hier so. Wirecard hatte viele Aktionäre reich gemacht. Und es war doch viel schöner, wenn diese traumhafte Geschichte weitergegangen wäre, als dass sie dann zerplatzt. Und dann sind Anleger eben geneigt, Warnungen, Hinweise, die eher Anlass geben, eine Aktie zu verkaufen, auszublenden, weil es ja auch bedeutet, dass man dann den Traum von weiteren Gewinnen aufgeben muss, sondern eher am Traum festzuhalten. Ja, und die Träume, die sind jetzt jäh zerplatzt.
Nun werden Konsequenzen gezogen. Die Bundesregierung kündigt den Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, also mit dem Unternehmen, das im Auftrag des Staates Bilanzen kontrolliert. Ein Schritt in die richtige Richtung?
Es ist sicherlich ein Schritt in die Richtung, diesen Vertrag mit der auch im Volksmund genannten Bilanzpolizei zu kündigen. Weil da muss man sich wirklich fragen, wenn es die schon gibt, wieso ist sowas dann möglich gewesen? Und man muss sich generell eben angucken, inwieweit muss man noch genauer hinschauen, dass Unternehmen ihre Berichtspflichten nicht nur pünktlich einhalten, nicht nur umfangreich berichten, sondern eben auch das Richtige berichten, sprich die Zahlen prüfen. Das wird nur gehen in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern, aber sowas wie Wirecard darf eigentlich nicht passieren. Und es gibt schon Stimmen, die sagen, in Großbritannien oder in den USA wäre sowas nicht möglich gewesen.
Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
Dann lassen wir Wirecard hinter uns und schauen auf den Börsentag. Zumindest das, was bis zum Mittag passiert ist. Der DAX zu Wochenbeginn leicht im Plus. Woher kommt die Zuversicht?
Naja, Zuversicht ist vielleicht zu viel gesagt. Auf der einen Stelle hoffen halt viele, dass das Schlimmste in Sachen Corona überstanden sei. Wir sehen Lockerungen von Ausgangssperren und Beeinträchtigungen in vielen Bereichen. Die Mehrwertsteuersenkung und der Familienbonus sind vom Bundestag beschlossen worden. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgeschlossen. Wir sehen immer wieder steigende Fallzahlen an einzelnen Orten, beispielsweise jetzt auch in den USA mit den entsprechenden Folgen. Also Anleger hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen. Aktuell steht der DAX mehr als 0,5% im Plus bei 12.161 Punkten. Das kann heute Nachmittag aber wieder ganz anders aussehen.
Die Commerzbank könnte in großem Umfang Stellen streichen. Über wie viele Jobs sprechen wir da?
Ja, da geht es um bis zu 7.000 Stellen. Rund 400 Filialen könnten geschlossen werden. Der Sparkurs könnte also deutlich heftiger ausfallen, als das noch im Herbst vergangenen Jahres den Anschein hatte.
Airbus kürzt die Produktion, Stellen sollen gestrichen werden. Wie umfassend sind da die Pläne?
Es geht um viel. Wenn Flugzeuge am Boden bleiben müssen, sind natürlich auch die Flugzeugbauer betroffen. In Zukunft könnten bis zu 15.000 Stellen in der Zivilflugsparte zur Disposition stehen. Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. Aktien von Airbus können um 3,5% steigen. Bei der Lufthansa ist es ein Minus von 1,5%. Das Rettungspaket ist zwar genehmigt, aber es wird ein schmerzhafter Weg werden.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro steigt auf 1,1277 $. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,49%. Und die Feinunze Gold wird aktuell mit 1,772,68 $ gehandelt.
Der Börsenbericht war das von Claudia Werler aus Frankfurt am Main. Schutzkleidung muss selbst bezahlt werden, die Unterkunft auch. Überstunden werden nicht entlohnt. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Vorwürfe gegen Schlachtbetriebe. Beschäftigte bekämen nicht den geltenden Mindestlohn. Und auch in anderen Branchen wird der umgangen. Für die Kontrolle zuständig ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, angesiedelt beim Zoll. Sie soll eben unter anderem Schwarzarbeit bekämpfen. Doch mal wieder zeigen Recherchen, es gibt enorme Defizite. Arne Meyer-Fünfinger und Claudia Gürkow haben Kontrolleurinnen und Kontrolleure bei ihrer Arbeit begleitet.
Guten Morgen. Wir würden dann mit Ihnen einen Personenerfassungsbogen machen. Also wir nehmen Ihre Personalien auf, haben ein paar Fragen zum Arbeitgeber, zur Entlohnung und noch ein paar sonstige Fragen. Und dann dauert ungefähr 10 Minuten und dann haben wir es auch schon wieder.
Ja, muss er warten.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, im Einsatz. Die Münchner Ermittler überprüfen, ob die Arbeitgeber den Mindestlohn zahlen. Und es geht darum, Schwarzarbeit aufzuspüren. 7 Ermittler kontrollieren eine U-Bahn-Station. Die Baustelle zieht sich über 3 Etagen. Hier sind Dutzende Arbeiter am Werk. Einige verlassen die Baustelle, als sie die Kontrolle bemerken. Nicht jeder der Arbeiter spricht Deutsch.
Wohnen Sie mit einer Person zusammen, die von Deutschland, vom Staat noch Geld bekommt?
Ja.
Ich glaube, Sie haben es nicht richtig verstanden. Ob Sie mit einer Person zusammenwohnen, die Sozialleistungen bekommt, also die noch Arbeitslosengeld bezieht?
Ach so, zusammen, ja.
Ja, ob Sie mit denen zusammen wohnen, mit einer Person? Oder wohnen Sie allein? Hier in Deutschland?
4 Leute.
Eigentlich müssen bei solchen Kontrollen vereidigte Dolmetscher dabei sein, wie die obere Zollbehörde die Generalzolldirektion auf BR-Anfrage mitteilt. Hier aber übersetzen Vorgesetzte für Arbeiter.
Er soll auch bitte zum Aufschreiben, wie viel er letzten Monat bekommen hat, netto, was er dann am 15.
Und es gibt noch mehr Probleme bei der FKS. Das stellt der Bundesrechnungshof, kurz BRH, seit Jahren immer wieder fest. In den neuesten internen Zwischenberichten kritisieren die Rechnungsprüfer Ende 2019, dass die FKS im Jahr 55.000 Arbeitgeberprüfungen schaffen muss. Dies führe zu oberflächlichen Prüfungen. Der BRH spricht sogar von Alibi-Prüfungen. Diese Kritik weist das zuständige Bundesfinanzministerium in einer nicht öffentlichen Stellungnahme zurück. Dabei weiß das Ministerium seit Jahren, dass es im Kampf gegen Schwarzarbeit erhebliche Defizite gibt. BR-Recherche liegt ein interner Bericht einer Arbeitsgruppe vor, die das Ministerium selbst eingesetzt hat. Er stammt schon aus dem Jahr 2013. Darin steht unter anderem, viele Branchen würden kaum kontrolliert und die Prüfeffizienz sei gering.
Die Durchführung der Prüfungen selbst wird dadurch bestimmt, dass eine möglichst große Anzahl an Personenkontrollen für die Zielerreichung erfasst werden kann und der notwendige Aufwand gering gehalten wird.
BR-Recherche legt den Bericht dem Arbeits- und Wirtschaftssoziologen Professor Gerhard Bosch vor, der über die FKS geforscht hat.
Ja, das ist eine schockierende Aussage. Wenn die im Zoll selber getroffen worden ist, dann kennt man das Problem. Nach außen wurde sowas nie gesagt. Also vernichtende Urteile.
Das Bundesfinanzministerium teilt dagegen auf BR-Anfrage mit, die FKS leiste gute Arbeit und werde fortlaufend weiterentwickelt. Oppositionspolitikern im Bundestag reicht das nicht. FDP-Finanzexperte Markus Herbrand.
Ich glaube, wir müssten da noch mal auf den Knopf drücken und neu anfangen. Wir haben ja nicht die Mindestlohngesetze verabschiedet, damit sie nicht eingehalten werden. Da geht es um Milliardeneinnahmen.
Auch linken Fraktionsvize Fabio De Masi attestiert dem Bundesfinanzministerium politisches Versagen und hält eine Reform der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für unausweichlich.
Claudia Gürkow berichtete, 9,35 Euro, das ist die aktuelle Höhe des Mindestlohns in Deutschland. Morgen gibt die Mindestlohnkommission ihre Empfehlung ab, ob und wie stark er angehoben werden sollte. Immer wieder gefordert werden 12 Euro. Diese Höhe gilt auch schon, wenn etwa ein Unternehmen für ein bestimmtes Bundesland einen Auftrag umsetzen möchte. Zuletzt hat auch das Land Berlin so einen Vergabemindestlohn eingeführt. Dort sind es sogar 12,50 Euro, die ein Unternehmen seinen Beschäftigten zahlen muss, wenn es einen öffentlichen Auftrag bekommen möchte. Mein Kollege Manfred Götzke hat sich damit genauer beschäftigt. Berlin ist nicht allein mit dieser Regelung.
Genau, und das ist auch das Problem. Also 10 weitere Länder, die öffentliche Aufträge an eigene Kriterien und Mindestlohne knüpfen, gibt es bereits. Ein paar haben das schon vor mehr als 10 Jahren eingeführt, also lange bevor in Deutschland der allgemeine bundesweite Mindestlohn galt. Ja, und in manchen Ländern wurden die Regelungen dann verändert, die Mindestlöhne wurden erhöht, allerdings nicht einheitlich. Und das ist das Problem, kritisiert zum Beispiel der Städte- und Gemeindebund. Das Ganze sei ziemlich komplex und je nachdem, wo ein Unternehmen sich um einen öffentlichen Auftrag bewirbt, muss es für seinen Mitarbeiter 12 Euro, 13 Euro, wie jetzt in Brandenburg geplant, irgendwas dazwischen oder einen davon nochmal unterschiedlichen tariflichen Mindestlohn zahlen. Ja, und dann könnte natürlich ein allgemeiner bundesweiter Mindestlohn von 12 Euro oder mehr Fairness schaffen und auch mehr Einheitlichkeit. Dann würden wieder die gleichen Spielregeln für private und für öffentliche Auftraggeber gelten, jedenfalls was den Lohn angeht. Hinzu kommen ja je nach Vergabegesetz der einzelnen Bundesländer noch diverse andere Kriterien, wie zum Beispiel in Berlin einen Nachhaltigkeitsnachweis oder eine Erklärung dazu, wie ein Unternehmen zum Beispiel Frauen fördern will. Und da sagen die Unternehmen, ist ein Riesenaufwand und hat auch lange dazu geführt, dass sich Firmen kaum noch auf öffentliche Aufträge bewerben.
Und das ist ja ohnehin auch schwierig, überhaupt ja Unternehmen zu finden für Aufträge, weil zumindest vor Corona war es ja so, dass in der Baubranche, im Handwerk die Bücher ziemlich voll waren. Wie ist es denn, wenn wir auf diesen Vergabemindestlohn schauen? Haben die Länder es denn tatsächlich wirklich auch schwerer, Auftragnehmerinnen zu finden?
Also in Berlin gibt es dazu schon Zahlen. Also da hat die IHK im Zuge dieser Vergaberechtsreform eine Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen gemacht und dabei haben über 2/3 angegeben, sie würden sich überhaupt nicht mehr auf öffentliche Aufträge bewerben, weil die Beteiligung an so einer Ausschreibung ein Unternehmen in Berlin im Schnitt 4.000 Euro kosten würde. Also wirklich nur dieser ganze Bürokratiekram. Und für einen Auftrag von 30.000 Euro müssten dann teilweise 600 Seiten Unterlagen eingereicht werden, sagen die Unternehmen. Das Ganze kann sich jetzt durch Corona natürlich deutlich verschieben, weil private Auftraggeber, die sind ja selbst auch von der Krise betroffen, haben vielleicht auch Probleme, sind nicht mehr liquide. Und wenn es derzeit solvente Auftraggeber gibt, dann sind das natürlich die öffentlichen, die öffentliche Hand, Land und Bund. Und auch durch die diversen Investitionsprogramme in öffentliche Infrastruktur könnte sich da jetzt in den nächsten Wochen durch Corona und durch die Corona-Krise noch deutlich was verschieben zugunsten der öffentlichen Hand.
Und wenn wir jetzt auf das Vergabegesetz in Berlin schauen, gibt es da schon ganz konkrete Erfahrungswerte oder erste?
Dazu ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Allerdings ist die Kritik an dem Vergabemindestlohn und an dem Vergabegesetz, die ist jetzt in der Corona-Krise nochmal deutlich gewachsen. Die Opposition hier in Berlin, CDU, FDP, aber auch die Unternehmensvertreter sagen, jetzt in der Krise dürfe man nichts einführen, was die Unternehmen auch nur im geringsten belasten würde, eben höhere Löhne für Mitarbeiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass die öffentlichen Aufträge auch an diese höheren Löhne geknüpft sind, also es dann auch mehr Geld für die Unternehmen, für die Auftragnehmer gibt. Und letztlich profitieren davon natürlich vor allem gering bezahlte Menschen, die prekär beschäftigt waren, prekär beschäftigt sind und ein bisschen mehr verdienen und dann auch so viel verdienen, dass sie im Alter nicht verarmen und auf Grundsicherung angewiesen sind. Und genau das ist erst ab Löhnen von etwa 12 Euro die Stunde der Fall, sagen zumindest die Gewerkschaften.
Manfred Götzke war das aus unserem Berliner Landesstudio. Honda, Patagonia, Unilever und weitere, mehrere US-Unternehmen verzichten vorerst auf Werbung bei Facebook. Einordnungen dazu in unserer Wirtschaftspresseschau.
Facebook-Chef Zuckerberg reagiere grundsätzlich nur auf Druck. Und diesmal komme er von den großen Werbekunden, konstatiert die Pforzheimer Zeitung. Allein am Freitag hat Zuckerberg 7,2 Milliarden Euro verloren und handelte prompt. Doch wieder einmal scheint es, er komme den Kritikern nur so viel entgegen, wie es unbedingt sein muss. Schwer vorstellbar, dass sie sich mit den angekündigten Regelverschärfungen zufrieden geben. Hoffentlich nicht, denn der Moloch Facebook hat sich völlig verselbstständigt. Das Handelsblatt wertet den Werbeboykott auch als Reaktion auf verletzte Interessen der Unternehmen. Hass und Falschinformationen sind ein toxisches Werbeumfeld. Wenn Anzeigen neben Hassbotschaften erscheinen, schadet das der Marke. Noch ist Facebook als Werbekanal unverzichtbar. Viele Protestierende werden also im August wieder Werbung schalten. Aber die Zeiten könnten sich ändern. Die Grenzen der Redefreiheit im weltgrößten Online-Netzwerk legt am Ende vielleicht doch nicht allein Zuckerberg fest, sondern auch der Werbemarkt. Nun zu Wirecard. Egal wie der Fall am Ende ausgeht, für die Wirtschaftsprüfer und die Aufsicht steht schon heute fest, dass es so nicht weitergehen kann, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie in früheren Fällen zeigt sich auch bei Wirecard, dass komplizierte Strukturen über Zweckgesellschaften und Treuhandlösungen nicht per se Betrug sind, Betrügern das Geschäft aber vereinfachen. Dass die Bilanzpolizei mit nur einer Person aus der Ferne über schriftliche Anfragen versucht hat, Fehler im Halbjahresbericht von Wirecard aufzudecken, ist eine Lachnummer. Man hat den Fall bei der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung offenbar maßlos unterschätzt. Die BaFin könne jetzt aber nicht die ganze Schuld auf diese zweite Prüfstelle schieben, betont der Tagesspiegel aus Berlin. Im Raum steht die Vermutung, dass die BaFin selbst lediglich auf die Wirecard-Bank geschaut hat, die aber nur ein kleiner Teil des Konzerns ist. Auch bei der Aufsicht muss sich also etwas tun. Sie muss stärker Finanzkonzerne als Ganzes überwachen, statt einzig deren klassische Bankgeschäfte. In einer Zeit, in der immer mehr Zahlungen digital ablaufen und Tech-Konzerne diese Zahlungen abwickeln, muss das Standard sein.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Bayern will allen Bürgerinnen und Bürgern einen Corona-Test ermöglichen. Wie sinnvoll ist das? Das fragen wir gleich in Deutschland heute. Dann übernimmt hier meine Kollegin Jessica Sturmberg. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns um 17.05 Uhr. Mein Name ist Sina Fröndrich.